NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Flocken. Willkommen, meine Damen und Herren. Und das sind einige unserer Themen. Keine Einigung über Finanztransaktionssteuer, Beratungen der EU-Finanzminister ohne Ergebnis. Heftiger Widerstand von Gaddafi-Anhängern, weiterhin Kämpfe in Libyen. Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, letzte Trends der Wahlforscher. SPD-Spitzenkandidatur in Niedersachsen, jetzt müssen die Mitglieder entscheiden. Und gegen Ende der Sendung, wie gewohnt am Wochenende, das Wichtigste vom Sport. Abschluss der Beratungen der EU-Finanzminister in Breslau. Gesucht werden Wege zur Bewältigung der Schuldenkrise. Doch in der EU ist man sich nicht einig. So dringen Deutschland und Frankreich auf die schnelle Einführung einer Transaktionssteuer. Doch andere EU-Mitglieder sind dagegen. Eine Bilanz der zweitägigen Finanzministerkonferenz von Wolfgang Landmesser.
Die Finanztransaktionssteuer hat politisch wieder Fahrt aufgenommen. Die Idee, jeder Kauf oder Verkauf einer Aktie oder Anleihe würde mit einer kleinen Steuer belastet. Das könnte Milliarden in die öffentlichen Kassen bringen und den Finanzsektor an den Kosten der Krise beteiligen. Eine runde Sache, findet EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier.
Je pense que techniquement cette taxe est facile.
Die Steuer ist technisch einfach umzusetzen, sie bringt hohe Steuereinnahmen, sie ist ökonomisch zu verantworten und sie ist politisch gerecht. Nicht alle Kollegen in der EU-Kommission sind so begeistert. Der zuständige Steuerkommissar Schemeta hat bisher andere Schritte bevorzugt, um den Finanzmarkt zu bändigen. Doch im Oktober präsentiert er jetzt zum ersten Mal einen Vorschlag für eine EU-weite Finanztransaktionssteuer. Darauf drängt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble neben Frankreich und auch Belgien. Die Finanztransaktionssteuer würde nicht nur Geld bringen und die Finanzmärkte an den Kosten der Krise beteiligen, argumentiert er.
Es ist auch ein Instrument, um in diesen irrationalen Übertreibungen in den Finanzmärkten durch Elemente der Entschleunigung ein ganzes Stück weit entgegenzuwirken.
Doch es gibt starken Widerstand gegen die Einführung einer solchen Abgabe. Vor allem Großbritannien ist gegen eine EU-weite Finanztransaktionssteuer. Die Briten befürchten, dass darunter der Finanzplatz London leiden könnte und viele Börsengeschäfte dann anderswo auf der Welt abgewickelt würden. Dennoch will es Schäuble jetzt wissen.
Natürlich wird es im Einzelnen noch einen Ring geben, das weiß ich schon. Aber jetzt wollen wir die Front nicht schon zurücknehmen, sondern wir wollen versuchen, eine Gesetzgebung für die Europäische Union zu erreichen.
Im Fall Griechenland setzen die Finanzminister auf den nächsten Bericht der sogenannten Troika. Die Experten von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds verhandeln in Athen derzeit über die Fortschritte der Griechen beim Abbau ihres Haushaltsdefizits. Mit einer kurzfristig beschlossenen Immobiliensteuer will die griechische Regierung ihre Ziele für dieses Jahr doch noch erreichen. Der Bundesfinanzminister will die Griechen nicht aufgeben und redet schon gar nicht von einer Pleite.
Sie wissen ja, dass sie die Zahlen nicht erfüllen. Und sie unternehmen Anstrengungen, die auch Respekt heißen. Und deswegen über die Zeit wollen wir schon darauf achten, dass sie die Zahlen erfüllen. Und deswegen ist es nicht so einfach nur, ja, Sie wissen ja doch, dass das so läuft. Überhaupt nicht.
Der Besuch von Timothy Geithner wirkte heute noch nach. Auf Einladung der polnischen EU-Präsidentschaft hatte der amerikanische Finanzminister zum ersten Mal an einem Treffen seiner europäischen Kollegen teilgenommen und sich nicht bei allen beliebt gemacht. Seine Empfehlung an die Euro-Länder, nicht nur zu sparen, sondern auch neue Konjunkturprogramme aufzulegen, lehnen diese ab. Das hatte gestern bereits Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker deutlich gemacht. Die ökonomische Analyse legte heute Jens Weidmann nach. Die Konjunktur in der Eurozone sei insgesamt robust, so der Bundesbankpräsident.
Vor dem Hintergrund sind natürlich auch Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung unnötig, abgesehen davon, dass sie das Problem nicht adressieren.
Stattdessen müssten die Länder weitermachen mit ihren Wirtschaftsreformen und die Neuverschuldung konsequent abbauen.
In Libyen haben die Rebellen politisch ihre wichtigsten Ziele erreicht. Neben diversen Staaten haben in der vergangenen Nacht auch die Vereinten Nationen den Übergangsrat anerkannt und außerdem die Sanktionen gelockert. Im Land selbst haben aber noch nicht alle Gaddafi-Anhänger ihre Waffen gestreckt. Der Übergangsrat hat daher einen neuen Versuch unternommen, gegen die Hochburgen des gestürzten Machthabers vorzugehen. Einzelheiten von Peter Steffel.
Sie testen ihre Geschütze, laden Munition auf ihre Pickups, rüsten sich für den Kampf aufs Neue. Irgendwo in der Wüste, in der Umgebung von Bani Walid. Vergangene Nacht mussten sie sich zurückziehen. Zu heftig war der Widerstand von Gaddafi-treuen Einheiten. Zu gefährlich, die eroberten Teile der Stadt in der Dunkelheit zu verteidigen, erzählt einer der Kämpfer des Übergangsrates. Am Frontcheckpoint hieß es, geht in die Stadt, aber dort gab es gleich Feuer von Scharfschützen. Dann sind wir raus. Wir sortieren unsere Einheiten, bekommen Verstärkung und werden nach Bani Walid zurückkehren. Die meisten Bewohner von Bani Walid haben grünes Blut, aber nicht alle. Mit grünem Blut waren Gaddafis Anhänger gemeint, die sich nach wie vor schwer bewaffnet in Bani Walid verschanzt halten. Offenbar entschlossen sind, sich und die Stadt bis zum bitteren Ende zu verteidigen. Der Widerstand in der Stadt ist sehr, sehr groß, aber wir stoßen immer weiter vor, Tag für Tag, so Gott will. Es gibt allerdings auch Kritik an der Taktik aus den Reihen der Rebellen. Es war ein Fehler, so lange über die gewaltlose Übergabe der Stadt verhandelt zu haben. Dann gab man uns den Befehl reinzugehen und dort wurden wir dann von Stammesangehörigen beschossen. Dieser Fehler passiert uns nicht mehr. Wir werden jetzt reingehen und die Stadt befreien. Auch bei Sirte, der Geburtsstadt Gaddafis, wurden heute mehrere tausend Männer zusammengezogen, zum Teil mit schweren Waffen. Inzwischen soll es im Westen der Stadt wieder blutige Gefechte mit Gaddafi-Anhängern geben. Nach Rebellenangaben kontrollieren die Kämpfer des Übergangsrates angeblich noch immer den Flughafen, die Autobahn und den südlichen Teil der Stadt. Die Befreiung Sirtes sei nur eine Frage der Zeit, so ein Kommandeur. Auch in der Garnisonsstadt Sabra im Süden des Landes sollen die Einheiten der neuen libyschen Führung den Flughafen eingenommen haben. Von dort wird ebenfalls über erbitterte Kämpfe berichtet. Unterdessen hat sich der bereits von Rebellenseite totgesagte Sprecher Gaddafis, Musa Ibrahim, zu Wort gemeldet, per Audiobotschaft. Er erhob schwere Vorwürfe gegenüber der NATO. Durch ihre Luftangriffe seien in den vergangenen 17 Tagen im Großraum von Sirte 2000 Zivilisten ums Leben gekommen. Die NATO kündigte umgehend an, diese Vorwürfe zu überprüfen. Ibrahim betonte weiter, dass Gaddafis Einheiten ausreichend bewaffnet seien, um den Widerstand monatelang fortzusetzen. Das Oberkommando im Kampf gegen die Einheiten des Übergangsrates habe Gaddafi selbst. Er sei noch immer in Libyen, sagte sein Sprecher.
Tragödie bei einer Flugschau im US-Bundesstaat Nevada. Ein historisches Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg kam ins Trudeln und stürzte ab, direkt neben der Zuschauertribüne. Der Pilot und zwei Besucher starben. Mehr als 50 Personen wurden verletzt. Einzelheiten von Rüdiger Paulert.
Das Unglück geschah beim letzten Rennen gestern Nachmittag auf dem Flughafen Stead, nördlich von Reno im US-Staat Nevada. Jimmy Lewart kämpfte mit seinem P-51 Mustang-Jagdflugzeug um den zweiten Platz, als seine Maschine nach rechts wegbrach und nahezu senkrecht zu Boden stürzte. Die Maschine schlug vor der Haupttribüne auf, ganz nahe bei den teuersten Sitzplätzen. Flugzeugteile flogen durch die Luft und verletzten viele Zuschauer. Die Zustände waren chaotisch. Augenzeugen berichteten, dass der Pilot die Maschine im letzten Moment noch von der Tribüne weggezogen habe, augenscheinlich, um noch Schlimmeres zu verhindern. In einer ersten Pressekonferenz deutete der Präsident der amerikanischen nationalen Titelkämpfe im Air Race, Mike Houghton, an, dass vermutlich technisches Versagen zum Unglück führte. Der 74-jährige Pilot jedenfalls habe alle medizinischen Untersuchungen bestanden und galt als erfahrener und talentierter Pilot.
All of his medical records and everything were up to date and Jimmy was a very experienced and talented and qualified pilot.
Mittlerweile hat die amerikanische Luftfahrtbehörde NTSB die Ermittlungen übernommen. Die Air Races sind quasi wie Autorennen in der Luft, nur eben mit Flugzeugen. Die Rennen werden begleitet von Showveranstaltungen und haben Volksfestcharakter. Zu den alljährlich 5 Renntagen in Nevada kommen bis zu 200.000 Zuschauer. Sie können sich die Propellermaschinen anschauen, deren Motoren zum Teil über 1.500 PS leisten und die Maschinen auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 700 Stundenkilometern treiben. Immer wieder kommt es dabei auch zu schweren Unfällen mit Todesfolge. So auch gestern. Wenige Stunden nach dem Unglück sprachen die Veranstalter von mindestens 3 Todesopfern, darunter der Pilot, sowie 15 Schwerverletzten, die sich noch in kritischem Zustand befänden. Veranstalter Mike Houghton räumte ein, dass man noch nicht die endgültige Zahl der Todesopfer kenne.
Ein Bericht von Rüdiger Paulert. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. In Berlin geht morgen mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus das Superwahljahr zu Ende. Alles spricht dafür, dass der Sozialdemokrat Klaus Wowereit weiterhin regierender Bürgermeister bleibt. Für Renate Künast von den Grünen, die sich zunächst Hoffnungen gemacht hatte, Wowereit zu beerben, wird es wohl nicht reichen. Umfragen sehen gute Chancen für die Piratenpartei, eine Partei, die sich vor allem für mehr Transparenz und im Internet einsetzt. Und die FDP? Glaubt man den Wahlforschern von Infratest DIMAP, wird die entfachte Euro-Debatte den Liberalen bei der Wahl nicht viel helfen. Aus Berlin meldet sich Jörg Pfuhl.
Man könnte meinen, nichts sorge die Berliner mehr als die Euro-Schuldenkrise. Aber ihre Wahl fürs Abgeordnetenhaus bestimmt das nicht, sagt Meinungsforscher Roberto Heinrich von Infratest DIMAP.
Die Euro-Krise steht deutlich im Hintergrund. Ganz vorne stehen Fragen wie Schule und Bildung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und innere Sicherheit. Also eher landespolitisch aufgeladene Themen sind hier entscheidend.
Innere Sicherheit. Rund 200 nächtlich angezündete Autos mögen der CDU noch mal einen kleinen Push geben, sodass sie zweitstärkste Kraft bleibt. Doch die unangefochtene Nummer 1 ist und bleibt der seit 10 Jahren regierende Bürgermeister Klaus Wowereit von der SPD.
Wie 2006 ist Wowereit der populärste Landespolitiker. Alle anderen Spitzenkandidaten stehen im deutlichen Schatten seiner Popularität. Er ist auch der klare Wunschkandidat der Berliner für das Amt im Roten Rathaus.
Renate Künast hat das schmerzlich erfahren. Die Berliner achten die grüne Spitzenkandidatin, aber sie lieben sie nicht. Dazu kommt, der grüne Megatreiber Fukushima scheint langsam zu erlahmen.
Wir hatten einen grünen Höhenflug in der Bundespolitik, in der bundespolitischen Stimmung zu dem Zeitpunkt. Auch die bundespolitische Stimmung der Grünen hat sich in den letzten Wochen negativ entwickelt. Das bekommt auch ein grüner Landesverband in Berlin zu spüren.
Vorbei mit dem Höhenrausch und trotzdem sollte es noch reichen, um wenigstens als Junior in die Regierung zu kommen. Denn die Berliner wünschen sich einen kleinen Farbenwechsel, sagen die Meinungsforscher, weg von Rot-Rot.
Also die Berliner bewerten nicht das momentane Regierungsmodell am besten. Am besten schneidet Rot-Grün ab. Rot-Grün war auch schon das Wunschmodell in 2006. Die Koalition aus SPD und Grünen bekommt aber eine noch deutlich größere Zustimmung diesmal als vor 5 Jahren.
Die Linke also dürfte gestutzt werden. Sie erscheint zerstritten und ihr Spitzenkandidat recht blass. Noch viel schlimmer steht in Umfragen die FDP da. Sie setzt den Trend zur Splitterpartei fort, fällt aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Ihre Kritik am Euro-Rettungsschirm konnte das auch in letzten Umfragen nicht mehr drehen. Statt Rot-Rot deutet also vieles auf Rot-Grün hin. Doch es gibt mindestens 2 Fragezeichen. Spitzenmann Wowereit hat die Grünen schon einmal im Regen stehen gelassen. Und dann ist da noch die große unbekannte Piratenpartei. Fast aus dem Nichts schießt die Internetpartei in den Umfragen nach oben, teils bis auf 9%.
Die Dynamik der Piraten in den Umfragen ist sicherlich eine Besonderheit. Wir haben thematische Überschneidung zur Linkspartei und zu den Grünen. Ich denke mal, dass sie auch von diesen beiden Parteien Stimmen ziehen können.
Je mehr Stimmen die Piraten bei den Grünen kapern, desto knapper könnte es werden für Rot-Grün. Je besser Wowereit abschneidet, desto eher könnte er mitreden bei der Suche nach dem nächsten Kanzlerkandidaten der SPD.
Wer wird bei der Landtagswahl 2013 als SPD-Spitzenkandidat gegen Niedersachsens Ministerpräsident McAllister antreten? Hierüber müssen die SPD-Mitglieder jetzt in einer Abstimmung entscheiden. Denn nachdem SPD-Landeschef Olaf Lies bereits seinen Hut in den Ring geworfen hat, macht ihm jetzt ein zweiter Sozialdemokrat die Kandidatur streitig. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Weil will ebenfalls antreten. Informationen aus Hannover von Sascha Sommer.
Der Bezirksvorstand der hannoverschen SPD gab grünes Licht für den 52-Jährigen. Damit gibt es bei den Sozialdemokraten nun 2 Bewerber um den Posten des Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2013. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Weil und SPD-Landeschef Olaf Lies, der bereits gestern erklärt hatte, gegen CDU-Ministerpräsident McAllister antreten zu wollen. Nach Angaben von Landtagsfraktionschef Schostock wurde OB Weil heute einstimmig nominiert. CDU-Fraktionschef Thümler erklärte, bei Herrn Lies spreche nichts für und nichts gegen ihn, ebenso bei Herrn Weil. FDP-Fraktionschef Dürr sieht die SPD-Personalie leidenschaftslos. Vielmehr wundere er sich über das Hickhack um den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten. Grünen-Fraktionschef Wenzel hält sich bedeckt. Er könne sich mit beiden Kandidaten eine gute Zusammenarbeit vorstellen. Weil ist bereits im 5. Jahr Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt. Zuvor konnte er kommunalpolitische Erfahrungen als Stadtkämmerer von Hannover sammeln. Früher hatte Weil als Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt und im Justizministerium gearbeitet. Wer bei den Sozialdemokraten das Rennen um die Spitzenkandidatur macht, entscheiden die rund 65.000 SPD-Mitglieder im Land aller Voraussicht nach Ende November. Sollte Weil die nötige Mehrheit der Mitglieder hinter sich haben, aber bei der Landtagswahl verlieren, müsste er sich auch die Frage gefallen lassen, ob er 2014 erneut bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Hannover antreten kann. Für morgen am frühen Nachmittag kündigte Stefan Weil eine Stellungnahme zu einer Spitzenkandidatur für die Landtagswahl an.
Die Arbeitswelt im Wandel. Die Arbeitnehmer müssen immer flexibler sein. Es gibt immer mehr befristete Stellen und Minijobs. Wie sollen die Gewerkschaften auf diese und andere Entwicklungen reagieren? Antworten sucht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf ihrem Bundeskongress in Leipzig, der heute Abend eröffnet wurde. Die Veranstaltung findet nur alle 4 Jahre statt. Kein Wunder, dass die Tagesordnung entsprechend umfangreich ist. Aus Leipzig, Joachim Schubert-Ankenbauer.
Bedarf an Diskussionen gibt es genug. Davon zeugen allein die 1.300 Anträge, über die der Kongress beraten soll. Anträge, die aus allen Ecken der Republik und allen Winkeln der vielschichtigen Gewerkschaftsorganisation eingereicht wurden. Sie behandeln eine große Bandbreite an Themen, von der aktuellen Finanzkrise über Bildung oder Umwelt bis hin zur Tarif- und Sozialpolitik, sowie ganz konkrete Fragen der alltäglichen Arbeit einer Gewerkschaft, Mitgliederwerbung, Finanzen, Bürokratie. Eine wichtige Rolle spielt natürlich die Veränderung der Arbeitswelt. Der neue Boom der Zeitarbeit, befristete Stellen, Niedriglöhne oder Minijobs. Verdi fordert hier gleiche Bezahlung für Zeitarbeiter und ein Gesetz, das befristete Stellen ohne Grund verbietet.
Wir werden auch Kolleginnen und Kollegen, die aus diesen Bereichen, aus Callcentern, aus Discounterketten, aus dem Bewachungsbereich kommen, Gelegenheit geben, einfach ihre persönliche Situation darzustellen. Und wir wollen auf dem Kongress dafür werben, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Überall und einheitlich in Deutschland.
Die Chancen dafür stehen besser denn je, glaubt Psirske. Er sieht ein Umdenken in der Gesellschaft und in der Politik im Blick auf niedrige Löhne und prekäre Beschäftigung. Ab 2013 wird es den einheitlichen Mindestlohn geben, so die Prognose des Verdi-Chefs. Die Veränderung der Arbeitswelt bringt freilich auch Verdi in Bedrängnis. Die Gewerkschaft ist in Branchen aktiv, wo Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen oder Minijobs kämpfen und wo sich Arbeitgeber nicht mehr an Tarifverträge binden. Gerade hier aber hat es Verdi oft schwer, genügend Arbeitnehmer zu mobilisieren.
Wir haben da natürlich oft auch mit betrieblichen Situationen zu tun, wo der Druck auf den einzelnen Beschäftigten durch den Arbeitgeber sehr groß ist und das dann dazu führt, dass die Fluktuation sehr hoch ist. Und dann ist es natürlich auch klar, dass unter solchen Bedingungen es nicht einfach ist, Kontinuität und gewerkschaftliche Struktur in solchen Betrieben aufzubauen.
Wie Verdi damit umgehen kann, auch das wird ein Thema des Kongresses sein. Erfolge gäbe es da bereits, sagt Psirske, aber keine Patentrezepte. Verdi müsse seine Strategie flexibel anpassen und dicke Bretter bohren. Auch Wahlen stehen auf dem Kongress an. Die Wiederwahl von Frank Psirske als Vorsitzender gilt als sicher. Seine bisherige Stellvertreterin, Margret Mönig-Rahne, wird nicht mehr antreten. Sie will nach vielen Jahren Gewerkschaftsarbeit Platz für Jüngere machen.
Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Sie ist ein Publikumsmagnet. Bisher hatten nur Fachbesucher Zutritt. Doch seit heute sind die PS-starken Flitzer und Elektroautos auch für das breite Publikum zugänglich. Über die Eindrücke der Besucher Lars Hofmann.
Manch einer hatte es besonders eilig, zur IAA zu kommen. Zum Beispiel Dieter Bohlen.
Ich bin um 6 aufgestanden und bin heute Morgen schon 3-mal geblitzt worden.
Die meisten Besucher wissen ganz genau, warum sie sich in das Gedränge auf der Messe stürzen.
Nur für den Maserati da hinten, den V8. Fährt schnell, schönes Auto.
Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, alles was es gibt.
Ja, den 9458 auch schon.
Ferrari und Maserati.
Eigentlich Mercedes und die Autos.
Straßenfähiges Auto mit 1000 PS.
Auch das gibt es hier zu sehen. Ein Bugatti mit, um genau zu sein, 1001 PS. Höchstgeschwindigkeit 407 Stundenkilometer. Die Hallen und Stände mit den Sportwagen sind dicht umlagert. Glück hat, wer nicht nur daneben stehen darf.
Mein Sohnemann sitzt gerade im 458 Spider drinnen.
Der Vater fotografiert nur. Selber reinsetzen? Nein.
Ich mag nicht. Ich stehe mir auf Porsche.
Aber nicht allen Besuchern auf der IAA geht es nur um die schnellen PS-Monster. Es gibt auch die, die sich gezielt nach einem Auto umschauen. Ein Besucher setzt sich gerade in einen kleinen Zweisitzer von Toyota.
Weil ich relative Kurzstrecken fahre zur Arbeit und da interessieren mich eigentlich weniger so diese größeren Fahrzeuge, eher halt entsprechend kleinere, wobei teilweise ja kleine Fahrzeuge jetzt auch nicht unbedingt weniger verbrauchen als große Fahrzeuge. Das ist ja gerade das Komische.
Ganz genau nimmt es ein Mann aus Kanada. Er inspiziert gezielt die nordamerikanischen Automodelle.
Kommt fast jedes Jahr zu den IAA, weil die haben andere Einführungen, was sie in Nordamerika haben. Und da wollen sie mal sehen, was der Unterschied ist zwischen den Autos.
Aber nicht nur Autos anschauen ist möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, selber eine Testfahrt zu machen. 20 Minuten durch Frankfurt. Das kann im Laufe des Tages aber sehr voll werden.
Wir hatten uns eigentlich so vorgenommen, wir sind extra ein bisschen früher hergekommen, dass wir nicht so lange stehen müssen für eine Testfahrt. Und ich denke, das bietet sich jetzt an.
Genauso bietet es sich an, bei Audi zu einem Testfahrer ins Auto zu steigen und sich über den 400 Meter langen Rundkurs durch die Audi-Halle fahren zu lassen. Dieser Mann steigt gerade aus einem Elektro-Audi aus.
Ja, war schon cool eigentlich. War also ziemlich interessant mit dem Elektromotor und ist halt mal was anderes als Benziner.
Elektromobilität ist zumindest offiziell eines der ganz großen Themen auf der IAA. Eine ganze Halle gibt es, in der Opel, Mitsubishi und auch Universitäten ihre neuesten Entwicklungen zeigen. Allerdings ist hier deutlich weniger Andrang als in den anderen Hallen. Ein Vater steht mit seinem Sohn gerade neben dem Elektro-Opel Ampera.
Ja, weil das ein Fahrzeug ist, was schon auf dem Markt erhältlich ist. Und somit ist er interessant, mal anzuschauen. Alles andere sind ja hauptsächlich Designstudien.
Mich interessiert daran, dass ich das ja irgendwann mal fahren werde. Wenn ich einen Führerschein habe, werden die ja top aktuell sein.
Das ist ja was Teil der Zukunft und so. Also.
Weil ich denke, dass das langfristig Zukunft in Deutschland sein wird.
In der Gegenwart ziehen auf der IAA aber noch immer vor allem die Rennschlitten.
Ich bin dann eher der Lamborghini-Typ.
Informationen von Lars Hofmann. Alle Jahre wieder pünktlich um 12 ist heute das Oktoberfest eröffnet worden vom Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, der bei der Landtagswahl gegen Ministerpräsident Seehofer antreten will. Das Wetter war gut und die Veranstalter erwarten mehr als 6 Millionen Besucher. Tanja Gronde über den Auftakt des Spektakels.
Nach 18 Jahren im Amt als Münchner Oberbürgermeister ist er ein Profi. Mit 2 Schlägen wie letztes Jahr hat Christian Ude um 12 Uhr das erste Fass Wiesenbier angezapft. Und die erste Mass, so ist es der Brauch, gebührt dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.
Ich will nur, dass wir schöne, gemütliche, fröhliche Wiesen erleben. Und die Wiesn ist traditionell eine politikfreie Zone. Und so wollen wir es heute auch halten.
Seit mittags nun schenken bei strahlendem Sonnenschein alle großen und kleinen Festzelte auf dem 178. Oktoberfest Bier aus, verkaufen Händel, Ochs am Spieß, Souvenirs oder Wiesenherzen. Auch die 172 Fahrgeschäfte laufen nun bis Mitternacht. Auf der Eudenwiesen wird nur bis 21.30 Uhr gefeiert, nach bayerischem Brauch und ohne Wiesenhits in 2 neuen Festzelten. Selten. Das starke, speziell gebraute Wiesenbier kostet dieses Jahr bis zu 9,20 Euro. Und nach Schankschluss um 22.30 Uhr werden viele der Wiesenbesucher weiterziehen, entweder an die kleinen Stehausschenke oder sie bevölkern das Münchner Nachtleben, das sich für die kommenden 17 Tage ganz auf Wiesenpartys eingestimmt hat.
Es wird 18.53 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. Gedenken an Loriot. Im vergangenen Monat starb Vico von Bülow im Alter von 87 Jahren. Brandenburg an der Havel ist seine Geburtsstadt. Dort ist er Ehrenbürger. Heute hat die Stadt mit einer Gedenkveranstaltung Abschied von dem beliebten Humoristen genommen. Beate Korenke berichtet.
Die Gedenkfeier fand in der Brandenburger St. Gotthard-Kirche statt, in der Loriot Ende 1923 getauft wurde. Daran erinnerte die Pfarrerin der St. Gotthard-Kirche, Heike Ewert.
Wir als St. Gotthard- und Christuskirchengemeinde haben besonderen Grund, uns an Vico von Bülow dankbar zu erinnern. Seiner Verbundenheit zu Brandenburg und seiner Taufkirche hat einen bleibenden Ausdruck in der restaurierten Nordkapelle unserer Kirche gefunden. Und auch die von ihm gegründete Stiftung hat sich mehrfach an der Restaurierung von Kunstwerken beteiligt und tut es auch noch.
Seit 1993 ist Loriot Ehrenbürger von Brandenburg an der Havel. Er engagierte sich mit seiner Stiftung für soziale Projekte in der Stadt. Das rief Fritz Musfeld, der Geschäftsführer der Vico von Bülow Stiftung, den Anwesenden in Erinnerung.
Die Vico von Bülow Stiftung unterstützt auch Kinder- und Jugendeinrichtungen, die Jahr für Jahr Kürzungen ihrer staatlichen Zuweisung zu verkraften haben und ist somit auch im Bereich der Jugendhilfe tätig.
Die Stiftung gibt es seit 18 Jahren. Vor 5 Jahren vergab sie erstmals auch ein Loriot-Stipendium für Musikschüler in Brandenburg. Darüber erzählte die 15-jährige Gymnasiastin Denise Seidel den Trauernden in der St. Gotthard-Kirche.
Dank dieses Stipendiums konnten viele Kinder und Jugendliche, unter anderem auch ich, sich musikalisch bilden, ein Instrument erlernen. Er hat uns geholfen, unsere Kindheitswünsche zu erfüllen, die ohne ihn vielleicht eben nur Kindheitswünsche geblieben wären. Mit seiner Hilfsbereitschaft, seinen Witzen und seiner Ehrenhaftigkeit veränderte er uns und die Welt.
Vor 2 Jahren, bei Loriots letztem Besuch in Brandenburg an der Havel, wurde die Nordkapelle der Kirche restauriert übergeben. Ein Geschenk zu seinem 85. Geburtstag. Ein großer Tag für den berühmten Sohn der Stadt.
Ein Bericht von Beate Korenke. Und wir kommen nun zum Sport. Im Mittelpunkt natürlich die Fußball-Bundesliga. Ins Studio gekommen ist Arndt Brossen mit den Ergebnissen.
Und wir schauen zuerst auf das Spiel, das um 6:30 begonnen hat. 1. FC Kaiserslautern gegen Mainz 05, das Rheinland-Pfalz-Derby. Und dort steht es momentan 1:1. Jetzt zu den anderen Partien von heute. Der Hamburger SV schlittert immer tiefer in die Krise. Auch am 6. Spieltag blieb der Bundesliga-Dino ohne Sieg, verlor zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach 0:1. Thorsten Iffland hat die Partie für uns gesehen.
Der HSV bleibt Tabellenletzter, weil Gladbach das Spiel in der 66. Minute durch ein Kopfballtor von Decamago für sich entschied. Das war unter dem Strich auch verdient, weil der HSV nach der Einwechslung von Töre und Son maximal 10 starke Minuten hatte und Gladbach fast immer souverän wirkte. Arango hatte eine knappe Viertelstunde vor Schluss sogar das 0:2 auf dem Fuß. Drobny parierte glänzend. Während sich die Gladbacher zu einem richtigen Spitzenteam mausern, wartet der HSV weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Zukunft von Trainer Michael Oenning wird damit auch in der kommenden Woche das bestimmende Thema beim HSV sein.
Der HSV also weiterhin Bundesliga-Schlusslicht mit nur einem Punkt. Die Gladbacher klettern vorerst auf Rang 2. Und vorerst Tabellenführer ist Werder Bremen. Die Bremer spielten 1:1 beim 1. FC Nürnberg. Und das, obwohl sie ab der 17. Minute mit nur 10 Mann auskommen mussten. Torwart Tim Wiese hatte wegen einer Notbremse die rote Karte gesehen. Aber selbst eine 35-minütige Unterbrechung wegen Starkregens und Hagel über die Halbzeitpause warf die Bremer nicht aus der Bahn. Werder-Trainer Thomas Schaaf war am Ende mit dem Punkt zufrieden.
Die Mannschaft hat sehr diszipliniert agiert. Sie hat die Aufgabe richtig angenommen. Bei den Bedingungen dann noch zusätzlich, was dann noch dazu kommt, war das nicht einfach. Aber wir haben uns der Situation gestellt, wir haben es angenommen und haben dann, denke ich, uns diesen Punkt verdient.
Auch der VfL Wolfsburg verlor beim Spiel bei der TSG Hoffenheim seinen Torwart durch einen Platzverweis. Marvin Hitz sah wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte. Das war aber nicht der Grund für die 1:3 Niederlage. Das wusste VfL-Kapitän Christian Tresch.
Ja, wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Hoffenheim macht 2 Tore aus dem Nichts. Ich glaube, sie hatten keinen Torschuss davor. Wir waren zum Schluss, kämpfen wir uns zurück auf 2:1, haben noch 1-2 Chancen und dann sind wir natürlich zu 10. Und dann war es schwer gegen Hoffenheim.
Die Überraschung des Tages gelang dem 1. FC Köln. Die Kölner fertigten Bayer Leverkusen mit 4:1 ab und das im Leverkusener Stadion. Armin Lehmann über einen furios aufspielenden FC und einen Nationalspieler in Topform.
Ein überragender Lukas Podolski leitete kurz vor der Pause diese Niederlage für schwache Leverkusener ein. Podolski auf Novakovic, der macht das 1:0. So ging es dann in die Halbzeit in der zweiten. Dann Podolski direkt zu Beginn mit 2 Toren. 3:0 für den 1. FC Köln. Leverkusen fand keine Antwort mehr, auch wenn Rolfes noch den Ehrentreffer, das 1:3 erzielte. Jajalo dann in der Nachspielzeit mit dem 4:1 den Deckel endgültig drauf machte. Es gab Rot in der Nachspielzeit für den Leverkusener André Schürrle und Kölns Kapitän Jérôme Mel ebenfalls in der Nachspielzeit musste dann mit der Trage vom Platz gebracht werden. Aber Köln feierte trotzdem, gewinnt mit 4:1.
Und dann haben wir noch das Duell der Aufsteiger. Hertha BSC und der FC Augsburg trennten sich 2:2. Morgen dann nach Hannover gegen Dortmund und Schalke gegen die Bayern. In der zweiten Liga gewann Braunschweig 3:1 gegen Cottbus und Duisburg trennte sich von Union Berlin 1:1. Die deutschen Fußballfrauen haben einen erfolgreichen Start in die Qualifikation für die EM 2013 gefeiert. In Augsburg gewann das Team von Bundestrainerin Silvia Neid souverän gegen die Schweiz mit 4:1.
Ich bin natürlich zufrieden mit dem Auftakt, das ist ganz klar. Wir haben 4:1 gewonnen gegen unseren schwersten Gegner in unserer Gruppe, die Schweiz. Und wir sind froh, dass wir einen guten Auftakt hingelegt haben und dass wir 3 Punkte haben.
Die Tore für die DFB-Elf erzielten zweimal Lira Bayramay, Linda Bresonik und Martina Müller.
Das Sportgeschehen zusammengefasst von Arndt Brossen. Und das war's für heute im Echo des Tages. Morgen eine neue Ausgabe. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.